Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Today I feel corrupt.
herzlich willkommen. Du hast die ganze Zeit auf diesen Joke gewartet.
Ich habe mir überlegt, was man alles sagen kann, aber ich dachte mir, macht nicht zu kompliziert. Heute fühlen wir uns alle wie Gianni Infantino. Wir fühlen uns heute alle korrupt.
Der FIFA-Präsident, vielleicht noch dazu zu sagen.
Ja, den sollte man schon kennen.
Ich denke, die Leute, die uns zuhören, die wissen, dass Gianni Infantino der FIFA-Präsident ist.
Gianni, kennt ihr Marco Gianni eigentlich?
Nee. Der sieht doch.
Der sieht so aus.
Der sieht echt aus. Das ist ein TikToker, TikToker. Der
TikToker, ist ultra fun. Schaut mal an Dave, der hat es erkannt. Und Marco Gianni ist einfach, it's literally me.
Ja, das stimmt.
Es ist mein zweites Ich, mein verschollener Zwilling.
Der ist ja schon sehr ähnlich, das stimmt.
Aber das hat eigentlich gar nichts
mit... Nee, ein holpriger Start heute, ein random Start. Aber ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Lange habt ihr warten müssen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganze anderthalb Wochen nach unserer Katar-Special-Folge. Natürlich wieder eingeschlagen, ist wie eine Bombe. Muss man uns auch einfach loben. War mal einfach wieder gut. Also wer ist Markus Lanz?
Ich muss auch ehrlich dazu sagen, das Feedback, was ich bekommen habe, war wirklich sehr positiv. Auch in dem Sinne, dass wir einfach, finde ich, argumentativ auch gut dargelegt haben, wieso wir die WM nicht schauen oder warum sie die WM vielleicht doch schauen sollte. Also ich habe es auch nochmal angehört und war auch zufrieden.
Ja, hat wirklich Spaß gemacht, die Folge.
An der Stelle auch von mir noch ein Lob an euch beide. auch an mich natürlich. Aber nee, ich habe auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Und es meinten auch alle, dass es wirklich eine sehr unterhaltsame Folge war. Und es sagen auch viele, dass wir uns von Folge zu Folge bessern. Und ich meine, das freut uns natürlich, das
zu hören. Ja, klar. Also bleibt dran.
Von Folge zu Folge.
Bleibt dran, wir werden immer besser.
Irgendwann und witziger.
Vielleicht sind wir irgendwann mal wirklich gut. Heute starten wir in die zweite WM-Folge. Es natürlich läuft gerade die WM. Wir werden natürlich darüber sprechen. Und deshalb fange ich mal so mit der ersten Frage an. Wo ist euer WM-Feeling auf einer Skala von... 1 bis WM 2006.
Lass mich, also eigentlich will ich gar nicht mehr drüber reden, weil es mich so abfuckt, aber wir haben ja auch jetzt über die Tage uns nicht so viel gesehen, seitdem die WM gestartet hat.
Ja.
Und ich bin wirklich, also...
Noah hat uns gemieden.
Ja, muss man dazu auch sagen, ne? Aber die ersten Tage, das war schon heftig. Also jetzt gerade diese, wenn du, wo du es ansprichst, die Pressekonferenz von Gianni Infantino, dann ja, eben auch so Leaks auf Twitter von irgendwelchen komischen Fandörfern, wo das Wasser grau oder braun ist, ja. Bis hin eben zu dieser One-Love-Scheiße. Also da war wirklich einiges dabei, diese WM nochmal richtig komplett zu vermiesen. So. Und das bestätigt ja nur das, was wir eigentlich schon gedacht haben davor.
Also ja, da habe ich gleich noch eine Anschlussfrage dazu. Aber Hannes, ja. Wo ist dein WM-Feeling?
Auf der Skala von 0 bis WM 2006 in so einem soliden unteren Drittel.
Ja.
Ich muss sagen, mich hat das WM-Feeling letzten Sonntag gepackt. Als es angefangen hat, da war ich zu Besuch bei meinem kleinen Bruder in Bayreuth. Und Grüße gehen raus an meinen kleinen Bruder und an seine überaus geile WG, wo gut gefeiert wird. Aber ich glaube, studiumsmäßig wird da nicht viel gehen. Aber was Party angeht, ist die WG echt erste Sahne.
Ist doch die Hauptsache.
Ist ja die Hauptsache, genau. wir haben dadurch, dass Ecuador das Eröffnungsspiel gegen Katar gespielt hat, haben wir die erste Halbzeit zusammen geschaut. Da hat mich das WM-Feeling kurz gepackt, aber danach bin ich in den Flixbus gestiegen, es hatte minus 15 Grad, ich bin in Berlin angekommen, es hatte minus 18 Grad und seitdem ist es halt dunkel. Ich lese ein paar Spiele im Live-Ticker mit während der Arbeit, aber außer mir die Highlights anzuschauen, am nächsten Tag verfolge ich die jetzt echt nicht aktiv.
Ja, man muss aktiv jetzt hier gerade dazu sagen, dass wir heute eine Ausnahme unseres Boykotts machen. Wir haben davor gesagt, es gilt nicht als Bruch eines Boykotts, sondern es gilt als Ausnahme für Hannes, der gerade parallel zur Aufnahme Ecuador gegen Holland spielt und dem Hannes sei es gegönnt, dass er seine ecuadorianischen Landsleute auch zuschauen darf, wenn sie schon mal die WM spielen. Deshalb, es gilt aber explizit als kein Bruch.
An der Stelle nochmal Noah Walle, vielen Dank, dass wir gerade gucken können. Mich jetzt auch nicht sehr getroffen, wenn ihr gesagt hättet, nein, wir schauen auf keinen Fall. Ich hätte es natürlich verstanden. Aber ich meine, es freut euch natürlich auch, jetzt ein bisschen Ecuador supporten zu können. Wir supporten
gerade absolut, Ecuador. Absolut. Ja. Vor allem auch nach dem Sieg gegen Katar, toll, super toll. Aber ich habe es auch gerade jetzt nochmal zu dir gesagt, ne? Wir haben auch darüber gesprochen, dass es gerade für uns beide, die noch kein Spiel geschaut haben.
Nee, ist mein erstes Spiel.
Ne? Fühlt sich total komisch an und eben auch nochmal vielleicht auf diese 2006, 2022 Schiene zu kommen. Also, es ist absurd, wie dieser Unterschied zwischen den Gefühlen ist. Also, es ist wirklich, da ist nichts bei mir, nichts.
Nichts, nee. Also, ich habe auch gesagt, gar nichts. Gerade eben kam die Nationalhymne und ich dachte mir dann eigentlich so, selbst wenn man Senegal gegen was weiß ich angeschaut hat, wenn die Nationalhymnen gekommen sind, dann kam WM-Feeling auf. Da dachte man sich, geil, es ist WM, es ist das größte Fußballturnier und jetzt gerade eben hier nichts. Also Hannes hat sogar neben mir mitgesungen, aber es kam einfach nichts auf. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Was war denn die peinlichste Aktion bisher? Wir haben jetzt noch nicht mal eine Woche WM und ich gebe euch drei Auswahlmöglichkeiten.
Haben wir da nicht so eine Kategorie draus gemacht?
Was ist denn das Peinlichste, was diese WM bisher vorgekommen ist? War es die Pressekonferenz von Gianni Infantino, der uns allen kundgetan hat, dass er, müssen wir gar nicht mehr drauf eingehen.
Ist ein multifacetischer Typ
auf jeden Fall. Also es ist total wild gewesen. War das die peinlichste Aktion? War es das Defensivverhalten von Schlotterbeck beim 2:1 gegen Japan? Nee, primär von Schlotterbeck.
Ja, ja. Aber nee, Schlotterbeck und Süle auf jeden Fall.
Die Alternative 3, sind es die Bierpreise im Fandorf? 13,80 Euro für eine halbe.
Ja gut, das ist ja hier BZ-Niveau in München auch.
Nee, ja, ganz kurz, 13,80 Euro ist es.
Aber nee, also ich glaube, du hast ja, willst du, dass wir aus diesen drei Möglichkeiten wählen?
Ja.
Achso, das finde ich jetzt eigentlich schade, es gibt ja noch mehr.
Ich hätte auch andere Sachen vorgeschlagen, die noch peinlicher waren.
Ja, also, die Frage ist, was ist peinlich? Es ist doch eigentlich eher, es ist ja nicht peinlich, sondern es ist einfach nur noch traurig. Also ich finde es traurig. Ich finde es traurig, dramatisch und...
Ja, genau. An der Stelle ganz kurz, das müssen wir noch sagen. Vielen Dank an unseren Fanclub, beziehungsweise Noahs Fanclub.
Noah hat einen Fanclub auf Instagram, könnt ihr auch mal folgen.
Ja, schaut da mal rein. Auf jeden Fall, Noah hat Secret Fans. Wir hoffen, seine Freundin ist damit d'accord, dass auch andere Mädels sein Poster über dem Bett hängen haben.
nicht nur wir, meinst du jetzt?
Genau. Also neben uns. Ja. Ja, nee, also ich würde sagen, das Peinlichste war mit Abstand die Pressekonferenz von Infantino.
Ja, das war eine Katastrophe.
Das kriegst du auch nicht mehr getoppt.
Nein, deshalb sage ich ja gerade.
Es ist ja im Prinzip eine Karikatur von sich selber.
Und er hat auf alles, auf die Medien, auf die Menschen, auf die verstorbene Gastarbeiter gespuckt.
Ja, ich frage. Today I feel like, was hat er gesagt?
Migrant worker. Nee, was soll das? Also ganz kurz, erstens, ich bewerbe mich hiermit offiziell, um Redenschreiber von irgendeinem FIFA-Funktionär zu sein.
Hat dieser Mann keine PR-Berater?
Nein.
Das ist der wichtigste Funktionär im Fußball, im größten Sport, den wir auf diesem Planeten haben. Jeder weiß, dieses Turnier ist hochpolitisiert und alles, was er sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Hat dieser Mensch keinen PR-Berater? Oder hat er einfach seinem PR-Berater was ganz anderes gesagt und hat sich gedacht, ich mache jetzt mal Freestyle?
Oder vielleicht halt nur so Ja-Sager im Team. Ne?
Ja, das kann sein.
Ja, vielleicht, Adolf Hitler.
Boah. Starker Vergleich.
Sehr stronger Vergleich.
Lass ich einfach mal hier stehen.
Fällt in
die Sei mal dahingestellt.
Solche Vergleiche fallen in die Kategorie, größer hat es jetzt auch nicht, oder? Also Infantino oder Hitler?
Ist doch ja, ich habe letztens eine Spiegel-Online-Doku gesehen, sorry.
Zu der, die neu rausgekommen ist?
Ja, ja, nice. Im Bunker.
Habe ich auch schon gesehen.
Im Bunker. Das wünsche ich Infantino auch.
War es nicht Hitlers geheime UFO-Flotte?
Nein, das kommt ab und zu.
Das kommt als nächstes.
Auf N24 kam das oft.
Aber... natürlich, das war ein Spaß, aber es ist, ich finde, es ist nicht peinlich, weil es ist so traurig, es ist absurd.
Aber ich finde, über das ist man doch schon hinweg, oder?
Dass
man
sagt, ich habe dafür gar keine Adjektive mehr bereit.
Ekelhaft.
Ja, es ist ekelhaft, aber das Traurige ist doch eigentlich, dass so ein Verband wie die FIFA, die eigentlich ja nichts anderes macht, als dieses blöde Turnier zu organisieren, so viel Macht hat über Sportverbände, die eigentlich viel größer sind als die FIFA, von den Mitgliederanzahlen, von der Geschichte, von der Tradition her. Und das ist irgendwie, finde ich, traurig und schade und das macht viele, glaube ich, auch kaputt.
Ich würde in diese Kategorie von Dingen, die schade bzw. peinlich und ärgerlich sind, auch das Verhalten der FIFA gegenüber der One Love Binde einstufen.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Riesenthema. Das ist ein anderes
Kaliber, aber es ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass die FIFA ihre Macht vollkommen überschätzt.
Ja.
Letztendlich hat die deutsche Nationalmannschaft durch ihren Rücktritt von dieser Bewegung auch gezeigt, dass die FIFA extrem viel Macht hat.
Lass uns doch mal kurz das Thema ansprechen. Abartig. Vielleicht hat es ja nicht jeder in seiner Ausführlichkeit mitbekommen. Also es gab einige europäische Fußballverbände vorwiegend, soweit ich weiß, die sich darauf geeinigt haben, dass sie eine Kapitänsbinde tragen, auf der ein in bunten Farben gestaltetes Herz ist und daneben steht One Love. Das soll ein Zeichen für Diversität sein und Gleichberechtigung und alles Mögliche. Und das hat die FIFA, ich glaube, am ersten Spieltag bei der WM-Eröffnung oder kurz davor.
Nee, kurz danach.
Kurz danach verboten. Auf welcher Basis, weiß niemand.
Zu politisch, haben sie gesagt.
Genau, und hat mit Sanktionen gedroht, zum Beispiel gelbe Karten für die Kapitäne, die dann eben die Binde tragen. Genau, und daraufhin haben sich dann jetzt alle Verbände, die daran beteiligt waren, dazu entschieden, die Binde nicht mehr zu tragen. Und das löst jetzt natürlich einige Fragen auf. Also einerseits, auf welcher Basis darf man jemandem nur wegen einer Kapitänsbinde eine gelbe Karte geben? Gibt es diese Regel?
Die Regel gibt es nicht. Ne? Die Regel gibt es nicht, aber es gibt, ich weiß nicht, schau dir denn, also was ich gemacht habe, ich schaue mir ab und zu vom Sportstudio mit dem Breyer, Grüße gehen raus an meinen ehemaligen VWL-Professor, das ist der Papa von dem Breyer, der hat ja ein paar sehr interessante Gäste und da wurde auch besprochen, dass der Schiedsrichter auf jeden Fall eine gelbe Karte vergeben kann für Verhalten, was von der FIFA nicht toleriert wird. Und die FIFA hat ja dieses One-Love-Binde-Tragen als nicht angemessenes Verhalten eingestuft, weshalb es die Grundlage gab, eine gelbe Karte zu geben.
Das ist aber doch ganz
ehrlich. Es ist absurd, aber so hat es ja die FIFA erklärt.
Am Ende des Tages gibt es, klar, es gibt die Schiedsrichter, aber Entscheidungen, die ein Schiedsrichter auf dem Platz trifft, ist ja nicht endgültig. Du kannst ja deine Entscheidung immer anfechten. Also,
ja, klar.
Ich habe auch mal eine rote Karte bekommen in meiner Karriere. Du kriegst dann einen schönen Brief von dem Verband oder vom Schiedsgericht oder irgendwie sowas.
Habe ich nicht bekommen damals.
Da steht dann drin, wie lange du gesperrt bist und wegen welchem Vergehen und was weiß ich. Und du kannst es ja anfechten. Und ganz ehrlich, vor keinem Schiedsgericht der Welt wäre das durchgegangen.
Ja, also man kann, also da kann man sagen, was man will. Das ist diktatorisches Verhalten von der FIFA.
Das trifft es.
Also ich sag's euch mal in der Härte, wie ich es eigentlich bewerte. Wenn sowas passiert, also wenn eigentlich hätte der deutsche Fußballverband abreisen müssen.
Ja.
Utopisch, aber.
Aber eigentlich, wenn dir die FIFA sowas vorschreibt, dann ist die eigentlich einzige Antwort, gut, dann gehen wir halt wieder. Aber klar, natürlich machen die das nicht, aber
es ist eigentlich, wie ich gerade sagte, utopisch.
Das ist natürlich utopisch, aber es hätte funktioniert und ich finde, das ist gar nicht wiederum so utopisch, dass nach der Aktion sich die beteiligten Fußballverbände zusammensetzen und sagen, okay, jetzt schreibt man uns schon vor, was wir für eine Kapitänsbinde tragen müssen. So. Also das ist schon hart.
Es ist ja nicht das erste Mal, diese One-Love-Binde entstand ja aus dem Verbot von der Regenbogenbinde.
Das ist wieder gekippt
worden. Genau, die Regenbogenbinde hat ja Manuel Neuer während der EM 2020 bzw. 2021 getragen und die wurde dann auch verboten, weil die in dem schwulfreundlichen Umgang gespielt haben. Und daraufhin ist ja diese One-Love-Binde entstanden und dass die wieder verboten wird, ist einfach abartig.
Ja, die ist ja nicht mehr mit Regenbogenfarben. Ne?
Nee,
ist was Besseres als diese Respect-Binde.
So. Walle, du wolltest, bevor wir aufgenommen haben, wolltest du diese Woche eine Person für ihr Verhalten gratulieren?
Ja, ich wollte eigentlich, also ganz ehrlich, was für Cojones hat Nancy Faeser?
Ja, aber gut, die ist ja nicht in dem Ding drinne.
Ich will dich jetzt nicht reden. Die setzt sich neben dieses Arschloch hin, nimmt diese Binde und hält es ihm ins Gesicht und sagt, guck mal, so weit geht deine Macht aber nicht hier. Du kannst hier nicht eine Innenministerin vorschreiben.
Demokratisch gefordert sein. Also. Als Innenministerin, wir sind ja kein politischer Podcast, als Innenministerin finde ich jetzt nicht Kanone.
Nein.
Aber die Aktion war stark. Eier als Manuel Neuer. Bro, wenn Manuel Neuer cool gewesen wäre, hätte er diese Binde getragen.
Aber da kann man vielleicht mal den Bogen spannen zur Mannschaft. Ich finde... Ich würde bei dieser ganzen Sache die Mannschaft immer so ein bisschen rausnehmen, weil ich finde es, glaube ich, extrem schwierig.
Ja, die Mannschaft trifft die Entscheidung doch auch gar nicht.
Genau, also ich glaube schon, dass so jemand wie Thomas Müller und Manuel Neuer, die jetzt ja schon echt einige Weltmeisterschaften gespielt haben, also ihr vierter World Cup now.
Ja, International.
Brian, let's switch to English.
Yeah, we could.
Wir kurz.
Das ist der lange Arbeitstag. Wir können das nicht nach der
Arbeit. Ich finde es aber auch interessant. Habt ihr das gehört, was Christoph Kramer gesagt hat?
Was?
Christoph Kramer ist ja auch beim Sportstudio an der Stelle bester Sportexperte, den das Sportstudio hat.
Absolut. Und bei Wetten, das war er auch.
Absolut genialer Typ. Der hat ja auch gesagt, dass er es als Spieler auf jeden Fall verstehen könnte, also wenn er jetzt in der Situation wäre, dass er für sich extrem viel Pressure spüren würde vor dem größten Turnier seines Lebens. Ja. Klar, kontroverses Turnier, alles drum und dran, aber als Spieler versuchst du dich aufs Sportliche zu konzentrieren und dann wirst du die ganze Zeit darum gebeten, diese Suppe auszulöffeln, die irgendwelche Funktionäre eingebockt haben.
Vollkommen. Aber da muss ich nochmal zu Brians Punkt zurück. Die Spieler entscheiden das doch gar nicht, was sie nachher für ein Signal abgeben. Das trifft doch der Verband. Also das entscheidet der DFB und nicht die Spieler. Und deshalb, selbst wenn Manuel Neuer jetzt unbedingt gesagt hätte, doch, ist mir scheißegal, was der Gianni da oben macht, ich ziehe die blöde Binde an, dann ziehe ich sie im nächsten Spiel wieder an, dann geht der Marc-André ins Tor und dann gehe ich halt beim nächsten Spiel wieder ins Tor.
Ja, oder Müller zieht sie an oder so.
Ja, eben, kannst du die auch durchreißen. Deshalb, die Entscheidung trifft am Ende ja der DFB und nicht die Spieler.
Eben, und da vielleicht noch dazu, also klar, diese Erwartungshaltung, dass jetzt so Spieler, so altgediente Spieler wie Neuer und Müller dann da irgendwie sich über die Regeln der FIFA hinwechseln. wegsetzen, ist, finde ich, auch utopisch.
Klar, komplett.
Also klar, natürlich, die sind, haben möglicherweise nicht so viel zu verlieren, wie jetzt Nico Schlotterbeck, der zum ersten Mal spielt, oder eben...
Und zum letzten Mal.
Zum letzten Mal auch.
Oder halt eben andere Spiele zum ersten Mal. Natürlich haben die da nicht so viel zu verlieren, aber gleichzeitig irgendwie, im Endeffekt hast du vielleicht sogar noch einen Streitfall in der Mannschaft, wo dann der eine sagt, ja, warum und wieso und... Ich finde, dafür, dass die dann sogar noch ein Zeichen gesetzt haben, fand ich sogar noch in dem Sinn eigentlich stark.
Dieses Zeichen, was sie gesetzt haben, kann...
Müssen wir auch aufklären erstmal.
Genau, die deutsche Nationalmannschaft hat beim Mannschaftsfoto sich alle die Hand vor den Mund gehalten, als Zeichen dafür, dass die FIFA ihnen das Sprechen nicht verbieten kann, also den Mund nicht...
Den Mund nicht verbieten.
Ja, oder dass die FIFA eben alles verbietet.
Genau.
So, dass man halt total eingeschränkt
ist. Als Spieler darf man quasi seine Meinung nicht mehr kundtun.
Genau, ich muss an der Stelle sagen, dieses Bild wurde auf meinem Instagram-Feed von unfassbar vielen Ecuadorianer, Peruaner und Bolivianer gepostet und geliebt. Und die haben das alle befürwortet und gesagt, wie stark ist die deutsche Nationalmannschaft. Wir in Deutschland sahen das natürlich andersrum.
Aber da möchte ich auch nochmal kurz einhaken.
Da gab es aber zwei Perspektiven dann.
Aber ich ganz kurz dazu, weil ich habe auch im Spiegelartikel, es gab einen Spiegelartikel zu den internationalen Presse und die war auch sehr positiv.
Ah genau, ich habe ja das, was ich in die Gruppe geschickt habe.
Ich glaube, das war der Artikel, aber
genau, eben. Rausgepostet.
Also ich glaube, wie gesagt, die Aktion war voll okay, im Rahmen dieses ganzen Zirkuses da und ich glaube, sie hat schon... Das bewirkt. Auf der anderen Seite hat man es, glaube ich, im Stadion gar nicht richtig gesehen, weil natürlich nicht gefilmt wurde von der FIFA.
Ja, aber im Stadion an sich ist es im Prinzip ja auch egal.
Du weißt, wenn du da oben sitzt, ob die jetzt so
machen. Ja, das interessiert dich nicht.
Funktioniert im Podcast nicht, ja?
Also für die, die uns gerade zuhören, ich habe den Dybala-Maske gemacht. So wie Neuer. Wenn ihr auf Neuer guckt auf diesem Bild, der macht einen Dybala-Maske. Dem wurde gesagt, hey, ihr Opa, wir machen mal was Cooles.
Jubel mal. So wie bei Ribéry damals.
Jubel!
Nein, also ja, ich dachte mir auch erst so, oh, irgendwie peinlich, weil ich mir erst so dachte, ein richtiges Zeichen wäre halt gewesen, die Binde trotzdem anzuziehen, weil, wie Jochen Breyer nochmal Props getwittert hat, ein Zeichen nicht zu setzen aufgrund der Angst vor Sanktionen ist kein Zeichen. Also das ist ja, also das bringt das nur mal mit sich. So, ich meine, die iranische Mannschaft, wir wissen nicht, was da mit deren Familien im Hintergrund abgeht oder mit whatever. Ja. Protestieren einfach, indem sie die Nationalhymne nicht mitgesungen haben. Weißt du, was die alles riskiert haben in dem Moment? Und unsere Nationalspieler oder unser Verband hat Angst vor gelben Karten. Also sorry.
Ja, ich glaube, aber andererseits würde ich da auch, finde ich, glaube ich, einfach sau schwierig zu vergleichen. Also wir wissen ja, kennen die Hintergründe nicht. Und klar ist es auf jeden Fall mutig und bewundernswert, was die
Nationalmannschaft... Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass auf die Spieler konsequent warten werden, wenn sie
zu den Iran sein. Ja, absolut.
Viele Spieler von denen planen gar nicht mehr einzureichen in den Iran.
Ja, ich will da auch, wie gesagt, ich will das auch nicht kleinreden, sondern nur, das sind, finde ich, für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Worüber wir reden dann trotzdem.
Ja, finde ich auch,
ja. Es ist eine politische Demonstration.
Nee, aber
absolut, aber die FIFA... hat ja, also die FIFA hat ja mit dem nicht so viel zu tun. Und vor allem ist ja das, dass man nicht singt, das kann man ja kaum verhindern. Beziehungsweise die FIFA hätte keinen Einfluss drauf nehmen
können. Es geht ja nicht um die FIFA.
Deswegen
finde ich ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wie Noah sagt. Das eine ist ja ein Protest der iranischen Spieler gegenüber der Brutalität, die der iranische Staat gegenüber den hauptsächlich
Frauen
in Iran, ich habe den Satz verloren. Also, das eine ist ein Protest von iranischen Spielern gegenüber dem iranischen Staat.
Genau, dass der Adressat ein anderer ist.
Das ist ja der FIFA egal.
Natürlich, der Adressat, ja klar, es ist der FIFA egal, aber
der wurde so fett.
Dass der Adressat ein anderer ist, mir vollkommen klar. Aber es geht darum, die Sanktionen. Die Einspieler protestieren, obwohl sie um ihr Leben und ihre Freiheit befürchten müssen, und die anderen Spieler protestieren nicht, weil sie Angst vor der gelben Karte haben. Klar ist der Adressat ein anderer, aber das ist doch trotzdem lächerlich.
Ich habe aber schwierig, das gleichzusetzen.
Und ich würde auch nicht sagen, weil sie protestieren nicht, weil sie Angst vor einer gelben Karte haben, sondern weil der DFB Angst vor Sanktionen hat vielleicht auch.
Ja, dann sagst du, okay, dann nimm halt den DFB
als Akteur. Ich glaube, wir drehen uns da jetzt auch im Kreis ein bisschen.
Ich finde es halt ein bisschen schade irgendwie.
Deshalb. Aber ich finde auch so, wir haben jetzt wir haben viel über diese Binde gesprochen, aber ich denke, in der deutschen Presse hat man in den letzten Tagen extrem viel über diese Binde gesprochen.
Ja, ich glaube, irgendwann muss es auch gut sein.
Ja, also es ist, wie es ist. Die tragen ja die No-Discrimination-Binde. Ich weiß nicht, ob das die Leute auch mitbekommen
haben. Das ist die der FIFA.
Ja,
klappt ja bisher richtig gut.
Mega. Aber habt ihr gesehen, das gibt auch ein Bild, wie der Linesman, der hinterm Tor steht, Neuer extra nochmal kontrolliert hat.
Was für eine Binde?
Ja, ja, hab ich es nicht gesehen. Doch, da gibt es ein Bild, dann geht er so zu ihm hin und guckt. Und Neuer guckt so ein bisschen... Ah, ja, nee.
Ja. What the fuck, ey.
Ja, nee, deswegen, ich wollte so sagen, so Thema Binde wäre cool gewesen, wenn Manuel Neuer oder halt andere Führungsspieler der Nationalmannschaft da irgendwie anders agiert hätten, aber ich denke, das Thema ist auch durch.
Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, also dann wirklich nicht die Spieler da jetzt schimpfen, dass die da nicht agieren, sondern da muss wirklich der DFB eigentlich agieren. Und ich finde auch wirklich, viele andere Sportler aus anderen Sportarten haben tatsächlich im Internet auch, also auf Twitter auch dazu aufgerufen, liebe Leute, also packt doch einfach ein und kommt nach Hause, ist doch wirklich Quatsch. Es ist doch wirklich, am Endeffekt ist es doch eine WM, die eh keinen interessiert.
Doch, meine ecuadorianische Landsleute.
Nein, also auch wenn Deutschland jetzt rausfliegt, ja Gott, dann bist du bei einer WM rausgeflogen, für die sich jeder schämt. Nie wieder wird irgendjemand in 4 Jahren über die WM sprechen und sagen, oh, war das geil.
Ich wollte euch eigentlich dazu noch eine starke Frage stellen. Darf ich die stellen jetzt an der Stelle?
Warte, ja. Hat die was jetzt noch mit der WM zu tun?
Ja, komplett.
Noah, ist Indisch wirklich dein Lieblingsessen?
Noah, ich habe mir jetzt einen ganzen Mut zusammengerafft und wollte dich jetzt fragen. Wann gehen wir Paul dann? Was ich fragen wollte, das jetzt weg von diesem FIFA-Skandal und ein bisschen mehr Fußball bezogen. Denkt ihr, dass ein erneutes in der Vorrunde Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft auf die Legacy von Manuel Neuer und Thomas Müller sich sehr negativ austrägt? Gute also denkst Ball, du, ja. Man kann immer noch von Manuel Neuer als den Goatkeeper sprechen, the greatest of all time, wenn er zweimal in der Vorrunde einer WM ausscheidet?
Niemand spricht von Manuel Neuer als der Goatkeeper. Jeder spricht von Manuel Neuer als Judas.
Okay, du bist Schalke-Fan.
Ja. Er ist der beste Keeper aller Zeiten,
genau. Klar. Und bleibt er das?
Aber
er ist zweimal in der WM Vorrunde ausgeschieden.
Ich würde sagen, das besprechen wir, wenn die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich rausfliegt.
Denkst du, die reden gegen Spanien?
Ja, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen gerade.
Es ist gerade ein bisschen hypothetisch. Ich denke leider, dass am Sonntag Deutschland.
Nein, die haben 2020 die Champions League gewonnen. Sorry.
Nein, die Legacy ist nicht kaputt, aber ganz sicher werden Hummels und Neuer sich das dann. Hummels sage ich schon. Neuer und Müller sich das nicht mehr geben in Zukunft. Also ich glaube, das war dann wirklich ihr letztes Turnier. Wenn sie jetzt wieder in der Vorrunde ausscheiden, dann ist, glaube ich, wirklich vorbei.
Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe gelesen, dass die ersten 70 Minuten der deutschen Nationalmannschaft wohl sehr gut waren.
Sehr, sehr gut, ja.
Ich glaube, wir können nicht wirklich über das Spiel reden, wenn es niemand von uns wirklich gesehen
hat. Ich will auch gar nicht drüber reden.
Habt ihr die Highlights gesehen?
Ich habe die Highlights gesehen.
Ich habe mir das tatsächlich nur das 2-1, glaube ich.
Überragende Verteidiger, oder?
Ja. Schlotterbeck und Süle sind der neue Beckenbauer.
Jetzt sind wir ja schon hier total im Thema, ohne das WM-Thema noch kurz abzuschließen. Das würde ich schon noch gerne machen, glaube ich. Weil wir haben ja noch über diese One Love-Armbinde gesprochen und bla bla bla. Und eigentlich hat es ja damit gestartet, dass du gefragt hast, was ist der peinlichste Moment bisher gewesen?
Ja.
Und letztendlich möchte da noch jemand was dazu sagen. Weil ich hätte auch noch einen Punkt.
Nee. Zu dem, was war der peinlichste
Moment? Genau, also um nochmal...
Auch extrem peinlich,
unseren Rant noch fortzusetzen.
Ja, den Rant kann man noch weiter... Den kann man endlich... Ich kann hier noch eine Stunde reden. Ich meine, Grüße an Tommy Schmidt. Weißt, ist ein treuer Hörer. Nee, der hat 8 Minuten bei der aktuellen Folge Gemischtes Hack sich nur ausgekotzt über die WM. Ich sagte, wir könnten uns hier eine Stunde drüber auskotzen.
Ich würde noch...
Auch, dass die Zuschauer beim Eröffnungsspiel nach 60 Minuten
gehen. Yes. Sind ja keine Fußballzuschauer.
Aber das ist lächerlich. Das tritt unseren Sport. Das ist wirklich unser Sport, es tritt unseren Sport mit Füßen, wirklich.
Ich wollte nur dazu, das passt eigentlich ganz gut, dass du das mit den Zuschauern erwähnt hast, denn Noah, um deine Frage zu beantworten, ob wir jetzt durch waren mit den peinlichsten Momenten, das peinlichste, nee, nach dieser Infantino-PK und nach diesem Umgang mit der One-Love-Binde
und der Verteidigung von Schlotterbeck.
Und der Verteidigung von Schlotterbeck und Süle muss auch noch mit reinpacken, ist das Auftreten der katarischen Nationalmannschaft. Ja. Ich habe hier eine Halbzeit habe ich ja geguckt mit meinem Bruder. Ich bin mir sicher, dass wir drei das besser hinkriegen.
Als der Torwart vielleicht, ja.
Als alle. Also, wenn Katar einen guten Torwart, eine gute Abwehr, gutes Mittelfeld und guten Stürmer hat, sind sie vielleicht Anwärter auf den WM-Titel. Aber so wie sie jetzt gerade sind, würden sie in der U15-WM von der U15-Nationalmannschaft von den Holländern 7-0 auf den Deckel kriegen.
Das war halt
so erbärmlich. Ja, nicht ganz kurz, was erwartest du von einem Land, wo
80.000 Leute leben? Darf ich ganz ehrlich sein? Kataris. Ich hab was erwartet, weil die haben ja unfassbar viel Geld in diese Infrastruktur gesteckt, in dieses...
Die haben sich einen Verein in Belgien gekauft,
die haben ja schon
Spieler da hochzuziehen.
Die haben ja schon ein bisschen was versucht und die haben ja in den letzten 3 Jahren über 50 Freundschaftsspiele bestritten. Und ich dachte deswegen, okay, vielleicht können die was.
Ja, aber Hannes, du lernst doch Fußball nicht. Du kannst doch nicht das Fußballtalent von den wirklich richtig guten Spielern, die ihr Leben lang darauf hintrainiert werden, und zwar 5-6 Mal die Woche, kannst du da jetzt nicht vergleichen, dass die da auf dieses Niveau kommen.
Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte gedacht, dass Katar sich zumindest als würdiger Fußballgastgeber präsentiert und nicht so ein Schmarrn kriegt.
Ja, es hat wehgetan. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen, aber ganz ehrlich, ich sag mir, ist mir scheißegal.
Nee, ja, klar, ist scheißegal. Aber ich
also nochmal mehr scheißegal als bei Deutschland.
Ich verstehe Hannes Punkt schon aber irgendwo, weil 2015 war die Handball-WM in Katar.
Ne, da waren sie ganz gut.
Und
ne?
Da waren sie ziemlich aber gut.
Da waren die Schiedsrichterentscheidungen auch viel stärker in Profi. Und da waren die Schiedsrichter gekauft.
Die FIFA hat ja diese Regel eingeführt, dass eine Person bzw. ein Spieler nur für diese Nationalmannschaft auftreten darf, wenn er 2 Jahre... Tor von Ecuador. Für alle, die uns gerade zuhören, Tor von Ecuador. So, danke, sorry.
Ja, die Leute jubeln jetzt 3 Tage nein.
Nein, Bruder! Mach an! Bei der Handball-EM oder WM? Bei der Handball-WM.
Genau, Katar spielt bei der Europameisterschaft.
Genau, ja, sorry. Bei der Handball-WM haben die ja viele Spieler eingebürgert.
Ja, eben,
aber das haben
aber wir auf den letzten Ticker, also so 1-2 Monate vor dem Turnier, das durften sie ja dieses Mal nicht machen. Und dementsprechend spielen sie auch. Also, ich lade euch nicht dazu ein, irgendwann mal ein Spiel von Katar zu gucken. Das lohnt sich auf gar keinen Fall.
Gibt ja auch
aber eins. Ich habe gedacht, okay, maybe schaffen die irgendwas, aber es war erbärmlich.
Ja, aber die haben nicht die Spieler eingebürgert jetzt.
Ah, fuck, es war abseits. Die haben viele Spieler eingebürgert, aber schon in den letzten 4 oder 5 Jahren, also nicht mehr so oft in den letzten.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man jetzt so viel über die katarische Nationalmannschaft reden muss. Ich habe aber noch einen Punkt, was auch sehr erstaunlich ist, das ist mir aufgefallen, das habe ich heute gelesen, ich glaube, dazu hat sich Manuel Gräfe, glaube ich, geäußert, dass bisher noch kein einziger Schiedsrichter von der FIFA auf ein Spiel bei der WM angesetzt wurde, aus den Verbänden, die sich für die One Love Binde eingesetzt haben. Einen Schelm, der Böses denkt.
Also überhaupt nicht. Auch bisher, zweiter, dritter, vierter Offizier, nada. Okay, krass.
Ich bin mal gespannt, wenn wir uns jetzt wieder in einer Woche zusammensetzen, was wir drüber sprechen können, über was passiert
ist. Reden wir dann gar nicht mehr über die WM, weil Deutschland raus ist.
Auch vielleicht das, aber es ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, die FIFA geht da auf so einen richtig schmalen Grat. Ich meine, die können ja nicht ganz offensichtlich jetzt Fehlentscheidungen bewirken, aber es zeigt sich immer wieder so irgendwie so eine Strategie, es zeigt sich immer wieder ein roter Faden im Handeln der FIFA.
Ja, das hat einfach nichts. Alles ist halt irgendwie sehr suspekt.
Ja.
Es ist, alles hat einen Beigeschmack. Alles hat ein Geschmäckle.
Geschmäckle.
Das ist echt schade.
Nein, ich hab's, Jungs, euch auch die Woche schon mal in die Gruppe geschrieben, weil ich mich da echt hart drüber aufgeregt habe. Diese WM ist völlig überpolitisiert. Das wird immer eine WM der Schande bleiben. Es ist eine WM der Schande. Und der sportliche Aspekt wird immer im Hintergrund stehen, wenn man auch in Zukunft über die WM reden wird. Also niemand wird dann sagen, oh, da war das geile Halbfinale oder whatever. Da wird man immer nur über alles, was eben falsch gelaufen ist bei der FIFA, bei der WM-Organisation, in dem Staat Katar, man wird immer darüber reden. Und es tut mir einfach sehr, sehr, sehr leid für viele, viele Spieler, weil eben viele Spieler nur eine Chance für eine WM haben, dass man eben die WM, die sie gespielt haben, immer negativ im Hinterkopf halten wird. Und es ist einfach eine scheiß WM, es ist einfach eine scheiß Situation, in der wir jetzt sind. Und deshalb irgendwie, klar, wir können uns da immer weiter drüber austauschen und es ist auch total spannend eigentlich, darüber zu reden, aber irgendwie jedes Mal, wenn man anfängt, darüber zu reden, regt man sich nur auf.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich denke, in den europäischen Staaten, vor allem in diesen Staaten, die die One-Love-Binde tragen wollten, wird es auf jeden Fall so sein. Aber ich denke, dass für kleinere Fußballnationen, wie gesagt, ich spreche nur aus dem Beispiel von Ecuador, falls Ecuador in diesem Turnier gut abschneiden sollte, wird die WM nicht als überpolitisierte negative WM in der Erinnerung der Leute bleiben,
ja, klar.
Sondern die Leute achten halt wirklich nur auf das Sportliche.
Ja, total. Ich meine jetzt gerade, dass unsere eurozentristische
Perspektive. Aus unserer Perspektive. Aus der Deutschlandsperspektive, die WM wird immer eine WM der Schande sein. Und sollte Deutschland jetzt aus irgendeinem Grund die WM gewinnen, wird es nicht im Vordergrund stehen.
Selbst dann wird es im
Beigeschmack. Denkt ihr mal, Ronaldo gewinnt die WM mit Portugal, ne? Er wird Portugal sicherlich nicht mehr dran denken, natürlich, dass die Stadien nicht von systematisch ausgebeuteten Arbeitern gebaut
werden. Denkt in Argentinien momentan auch niemand. In Argentinien denken sie nur darüber nach, wie sie jetzt diese Schmach gegen Saudi-Arabien wieder zurechtlegen können.
Da habe ich mir auch überlegt, ob ich es in meine Peinlichkeitsauswertung mit reinnehmen soll.
Ich habe leider noch keine Tore gesehen, aber ich habe gelesen, dass die Saudis das richtig gut gemacht haben mit der Abseitsfalle. Also, dass die Argentinier halt die ganze Zeit 3-4 Meter vom Abseits standen.
3-4 Abseits.
Ja. Aber überleg mal, die Saudis haben vor 4 Jahren gegen Russland 5-0 auf den Deckel bekommen.
Ja.
Ja.
Spannend. Also,
Jungs, wir werden sehen. Kurz auf Toilette.
Ich halte sich aus.
Hannes geht live im Podcast aufs Klo, das ist auch ein Klassiker.
Sorry.
Aber Noah, komm, wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Komm, wir weg von dieser Schmach. Lass mal über was anderes reden.
Ich habe in der Vorbereitung vom Podcast habe ich mir überlegt, über was wir mal reden könnten, was zwar auch mit der WM im näheren Sinne zu tun hat, aber vielmehr nicht damit wir nicht so viel ranten, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns sehr viel aufregen gerade, zu Recht, Aber es natürlich tut nicht gut fürs Gemüt und ist auch nicht gesund für jemanden, der auch gerade ein bisschen kränkelt wie du.
Ja.
Und ich würde gern wieder auf dieses Thema zurückkommen, warum wir eigentlich jetzt mal, ne, wenn man den breiten Boden spannt, warum wir eigentlich diesen Podcast gestartet haben.
Und warum wir den Podcast gestartet
haben. Genau, und das steht ja auch in der Beschreibung, dass wir eigentlich geprägt von der WM 2006 erst fußballbegeistert geworden sind. Und meine Frage hierbei ist eigentlich genau, warum sind wir eigentlich so begeistert von Fußball? Was hat diese WM-Stimmung von damals mit uns eigentlich gemacht, dass wir so begeistert noch jetzt über Fußball reden können? Und dann vielleicht noch als letzte abschließende Frage, was macht eigentlich eine gute WM dann eigentlich aus?
Ja, ich glaube aber, dass die Fußballbegeisterung jetzt nicht, ich würde es nicht fix machen, ich habe es auch damals im Podcast gesagt, ich würde es nicht fix machen auf ein Event, auf die WM 2006. Also wir haben ja davor schon Fußball gespielt.
Ja, also aber
Fußball
ich
war davor ja schon ein geiles Ding. Also absolut. Hast du davor nicht Fußball gespielt?
Doch, aber ich habe mit 5 angefangen auf der Wiese bei mir in einem Haus gefühlt. Ne?
Ja.
Aber ich habe zu Hannes letztens gesagt, der entscheidende Moment von der WM 2006 ist für mich, also einer der vielen entscheidenden Momente, ist nämlich dieses 1-0 gegen Polen.
Bin weg.
Das war das zweite Spiel und davor hatte ich Fußballspiele so wahrgenommen, dass eigentlich immer das Team gewinnt, was ich kenne. Ne? Deutschland hat davor 7-0 gegen Luxemburg, 3-0 gegen Kolumbien, 4-2 gegen Costa Rica gewonnen. Und dann gab es das erste Spiel, wo Fußball war und dieses, ne, auf dem Tor rennen, kein Tor schießen und dann in der letzten entscheidenden Minute. Und das war schon, fand ich, ein prägender Moment dann für meine Fußballbegeisterung, unter anderem. Und das hat ja in dieser WM stattgefunden.
Darf ich mich ganz kurz einklinken und fragen, worüber denn gesprochen wird?
Es geht darum, was dich im Fußball, also wie es dazu kam, dass du dich bei der WM 2006 so für Fußball begeistert hast dann.
Okay.
Genau. Und da habe ich auch mit Hannes schon drüber gesprochen, dass dieses, zum Beispiel dieses Spiel gegen Polen, dieses 1-0, eben durch Oliver Neville, ne? Wer kennt ihn nicht?
Und Legende in diesem Podcast, danke, dass es dich gibt.
Ja.
Namensgeber unserer ersten Folge.
Ja. Und das war so.
Und meines Kindes.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann mich noch an jeden einzelnen Ort erinnern, wo ich diese Spiele geschaut habe.
Ja.
Ich auch.
Ich will jetzt auch nicht, du hast ja gesagt, ne?
Ja, ich gehe irgendwie nicht so ganz bei der These mit, dass das jetzt alles nur an dieser WM lag. Klar, WM war immer geil. Ich fand auch die EM 2008 hammer geil. Also,
ja, 3-2 gegen Türkei, ne?
Nein, dann nicht nur die Spiele, sondern einfach das Turnier an sich, das Feeling.
Absolut.
Man ist zu irgendwelchen Bekannten oder Verwandten gegangen und hat bei denen dann irgendwie gegrillt und die Spiele geschaut und es war ein Event und es war ein Ding. Und ich würde es aber nicht nur darauf festmachen, also ich habe es gerade zu Noah schon gesagt, bei mir kam die Fußballbegeisterung durch selber Spielen, weil ich halt einfach selber unglaublich, ich habe heute noch an keinem anderen Sport so viel Spaß wie am Fußball und ich erwische mich dann selber immer, wenn ich nur alle paar Wochen oder alle paar Monate mal ein Spiel in meinem Dorfclub daheim mache, liebe Grüße, ASV, dann habe ich da einfach Bock drauf und mir macht das unfassbar Spaß und ist dann auch immer wieder so eine Sache, wo ich dann traurig bin, wenn ich dann wieder weg bin von daheim, dass ich dann eben nicht mehr das habe, das beim Fußball eben. Deshalb, ich würde es gar nicht so auf diesen WM-Sachen so fix machen.
Mir ist diese Fußballbegeisterung dadurch hat sich verstärkt. Du hast jetzt gerade so ein bisschen beide angesprochen, wie dieser Sport es schafft, Leute mitzureißen. Also die WM 2006 war bei mir so der Startpunkt. Mhm. Für mich war der prägendste Moment das Elfmeterschießen gegen Argentinien. Weil es das erste Mal war, dass ich ein Spiel verfolgt habe, was über 90 Minuten geht.
Stimmt.
Ich wusste, als Sechsjähriger wusste ich nicht, dass es geht. So plötzlich haben die mehr gespielt als 90 Minuten und ich habe gesagt, was ist los? Und dann Elfmeterschießen habe ich auch nicht gecheckt irgendwie ganz. Mein Papa hat es mir dann erklärt. Aber das war für mich der prägendste Moment der WM. Aber dann auch die Tatsache, wie ich gemerkt habe, wie alle davon mitgerissen werden. Und ich dachte, ich muss Teil davon sein. Und mich freut es, dass ich Teil davon war, indem ich auch aktiv gespielt habe. Bis ich 14 oder 15 war. Und dass Fußball halt einfach ein unfassbar wichtiger Teil meines Lebens ist, weil ich auch über den Fußball und über dieses Fußballspielen extrem viele gute Freundschaften geschlossen habe.
Eben, genau. Also mir ging es auch immer darum. Ja.
Aber ich finde, in Kombination mit dessen, dass du selber spielst, aber auch diese Vorbilder hast, wie damals Michael Ballack, Miroslav Klose, das hast du ja auch gebraucht, damit du überhaupt dran geblieben bist.
Klar.
Und diese Begeisterung gefunden hast. Ja, und das finde ich, da hat die WM damals, aber auch die WM 2008, auch die WM 2010, waren wir erst auch in der fünften Klasse, also auch noch sehr jung, einen extrem hohen Impact eigentlich gehabt. Und da beneide ich die jetzigen Generationen, die jetzt in unserem Alter, die in einem Alter wie wir damals waren, nicht darum, dass sie das nicht mehr haben.
Es tut mir leid, letzte Woche schon gesagt, die tun einem echt leid, weil das ist echt so ein, ich weiß nur, wir sind damals bei der WM 2006, das war immer, wir sind irgendwie in die Schule immer selbst mit Deutschland-Trikot und Merch und alles und also war man echt immer richtig ausgestattet und alle hatten immer irgendwelche Flaggen dabei und diese komischen Wachsdinger, wo man immer die Backen, die...
Boah, also ich kann mich noch an die Jura erinnern.
An die was?
An den Geruch von diesen Dingern.
Ich auch. Nee, das war immer ganz cool. Das hat mein Papa immer mitgebracht aus Deutschland. Und es war in Peru und in Ecuador ganz witzig. Die gesamte Schule war immer gegen Deutschland. Wir waren immer, es gab ja so eine, in den Jahrgängen gab es 5 Klassen, die haben also überwiegend auf Spanisch Unterricht bekommen und eine Klasse, die hat überwiegend auf Deutsch Unterricht bekommen. Und wir waren meistens immer für Deutschland und die anderen waren immer dagegen. Egal, gegen wen Deutschland gespielt hat. Weil alle diesen unter Anführungsstriche Hass auf die deutsche Sprache hatten, weil Deutschunterricht als nicht deutsch sprechender Mensch ist natürlich als klein, terrorisierend. Aber ich weiß noch, Deutschland hat ja gegen Ghana 2010 gespielt und alle sind mit der Ghana-Flagge rumgerannt. Das hat keiner was mit Ghana zu tun. Und als Deutschland dann irgendwie im Halbfinale bei der EM 2012 gegen Italien verloren hat, waren dann plötzlich auch alle Italiener bei uns auf der Schule.
Balotelli.
Ja.
Nee,
aber ja. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Ich wollte auch nochmal einfach darauf zu sprechen zu kommen, weil wir jetzt eben die ganze Zeit nur uns getrauert mehr oder weniger haben und das muss man auch vielleicht...
Ich glaube, letztendlich kommt bei uns ja auch die Fußballbegeisterung jetzt nicht nur über die... Also wir reden ja hier immer nur über die Nationalmannschaft jetzt gerade. Also genau. Ich glaube, wir sind ja alle drei auch wirklich große Vereinsfans, wie jetzt auch schon das ein oder andere Mal im Podcast angeklungen ist. Und ich glaube, das ist das halt auch einfach. Also wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sich eigentlich nur mit Fußball beschäftigen, mit WM, EM ist, die denken sich dann immer, ja, warum gebt ihr euch das eigentlich jedes Wochenende? Ja, weil es geil ist, also, weil es halt einfach Spaß
macht. Aber das finde ich super interessant, dass du es jetzt so ansprichst, weil ich weiß noch, der Beginn von meiner Begeisterung für Fußball schauen, na, Fußball spielen ist ja was anderes als Fußball schauen, hat schon mit der Nationalelf gestartet. Das lag an meinen Eltern, die waren noch nicht so Fans von Freiburg damals zu der Zeit.
Ja.
Aber ich bin erst danach eigentlich ins Stadion gegangen.
Dann bist du doch Erfolgsfan.
2007, 2008 waren die in der zweiten Liga. Aber
mein Fußballfan-Werdegang ist ähnlich wie bei Noah. Ich habe ja diese Fußballfaszination erst durch die WM mitbekommen und bin danach in dieses Club, in diesen Club-Fußball gekommen.
Ja, bei uns war das irgendwie so ein Ding halt, weil jeder hatte dann immer so seine Trikots an im Training und was weiß ich. Und alle waren halt bei uns Bayern-Fans, bis auf einige Ausnahmen. Ich war ja zu der Zeit als kleines dummes Kind auch Bayern-Fan und... da habe ich mich schon auch für den Clubfußball schon auch interessiert. Okay. Und so Philipp Lahm war mein absoluter Lieblingsspieler damals. Aber bei mir kam dann die absolute Trendwende, kam dann wirklich, als ich mit 9 haben mich dann meine Eltern und mein Bruder mitgeschleppt auf Schalke. Und dann
Stadionbesuch ist ganz wichtig.
Ja, genau. Und dann, aber das einmal da gewesen. Ich war aber davor schon 3-4 Mal in München. Und das ist was anderes.
Ja.
Du saßt in der Veltins-Arena und du hast irgendwie davor auch richtig. Wir waren da ein ganzes Wochenende im Ruhrgebiet.
Das ist nicht auf Schalke, oder?
Ist doch klar, das ist die Perle, Deutschlands natürlich. Nee, und das ist halt einfach, ich glaube, ich habe das damals als Kind schon gemerkt, was anderes. Es begeistert einen schon anders. So. Und da hat es dann so richtig auch angefangen mit Clubfußball, aber richtig. Also dann wirklich jedes Spiel schauen, nichts verpassen und so. Und als kleines Kind,
das ist natürlich auch familiär anderer Hintergrund.
Als ja, klar, ist drei ältere Brüder auch, wenn Schalke irgendwie Europa League oder Champions League gespielt hat. Durfte man Zähne putzen und Schlafanzug anziehen und dann vielleicht eine Halbzeit schauen oder irgendwie sowas. Und man ist aber wach geblieben, weil man gehört hat, wenn ein Tor fällt.
Ja, klar.
Nee, also solche Geschichten doch. Also ich glaube aber, sowas prägt. Also wie du es vorher gesagt hast, sowas prägt es, glaube ich, auch.
Und die Kombination macht es, glaube ich, dass du die Vorbilder anwenden kannst. Ich mache das Tor wie der und der, ne? Michael Ballack, Oliver Neuvel.
Wer war hier? Bei uns auf dem Pausenhof oder auch so vor Unterrichtsbeginn.
Immer Philipp Lahm.
Vor Unterrichtsbeginn hast du immer geschrien, ich bin Ronaldinho, ich bin Dingsbums. Ich war ultra auf Paulo Guerrero.
Der den Sven Ulreich getötet hat.
Genau, der Sven Ulreich ein bisschen ins Kreuzband reißen wollte.
Brian war immer Metzel.
Aber kennt ihr das auch? Man durfte nicht, also wenn einer gesagt hat, ich bin Messi, dann durfte niemand anderes Messi sein. Und da gab es Streiterei.
Ja, klar.
So, wie, du bist Messi, du Trottel. So.
Ich glaube, schon Ballack so am Anfang, weil man ihn als einziges kannte. Ich weiß noch, auch geile Story bei mir, nach dem Eröffnungsspiel gegen Costa Rica, 4-2 gewonnen, ne?
Ja.
Dann war, ich kannte ja nur Ballack und dann war Klose, geil, gibt's den auch. und dann war so, ja, und dann war ich so richtig erpicht darauf, Ballack im Interview zu sehen, wer das ist, wie er aussieht. Ne? Also es war wirklich dann so, ey, hat mein Vater gesagt, Noah, schau mal, da ist Ballack im Interview. Und ich meine, so sieht der aus. Ne, weil man einfach als diese kindliche Neugier...
Oder ist mir aufgefallen, oder sieht gar nicht so aus wie ich. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr Ballack sein.
Das war bei uns auch.
Ich hatte zum Beispiel auch als Kind dann die Nummer 13. Ne?
Klar. Ja? Ich hatte im Fußballverein, in meinen ersten 2 oder 3 Vereinen, wo ich gekickt habe, war ich immer die Nummer 16.
Ach krass.
Ja, mit Paulo Guerrero. Die habe ich einfach, die habe ich bekommen, die durftest du mir aussuchen.
Ja.
Aber das, die hatte halt immer Philipp Lahm. Da habe ich gesagt, so, ich bin die Nummer 16.
Ach so, hatte Philipp Lahm. Ach stimmt,
der Philipp Lahm oder 16 in der...
Ja, dieses Tor gegen Costa Rica, also come on, das war ja natürlich
schon... Nee, ganz kurz, dieses ganze Lernfeeling 2-6, das war schon überragend, ja.
Nee, aber jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was uns als Kinder begeistert hat. Aber ich fand aber deine Anschlussfrage auch noch gut, was begeistert uns denn jetzt heute noch am Fußball? Weil gefühlt regen wir uns hier eigentlich nur in dem Podcast die ganze Zeit über Fußball auf.
Ja, das ist eine gute Frage.
Was ist denn heute jetzt noch? Also warum setzen sich Hannes und ich in die Kneipe und gucken ein müdes 2-0 von Schalke gegen Bayern? Also warum guckst du dir den SC an, wie sie 5-1 gegen Union verlieren oder was auch immer das war?
Oder 4-1 gegen Union gewinnen, mal ausnahmsweise. Das finde ich eine gute Frage, weil man ja viel objektiver und viel, weiß nicht, kühler, mit einem kühlerem Kopf auf den Fußball schaut. Und das Besondere, finde ich, am Fußball ist ja, dass er so trotz allem immer noch ein emotionaler Sport ist. Und ja. Es gibt immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwächere gewinnt. Es gibt immer noch die Wahrscheinlichkeit eines besonderen Tores und so weiter und so fort. Also dieses Nicht-Vorhersehbare macht der Fußball total aus. Und das ist jetzt ja auch gerade als Freiburg-Fan gerade super spannend, weil wir in den letzten Jahren halt der SC halt relativ stark ist und auch immer wieder mal halt einfach Spiele gewinnt. Und
aber das du war hast halt auch geschaut, als sie nur 11., 10., 12.
Habe ich auch gemacht, ja. Klar, aber jetzt, weil, wenn wir von heute sprechen, dann kommt es auch noch dazu. Aber ich glaube letztlich, dass du wie in die Familie, in die du reingeboren bist, auch beim Verein nicht viel dran ändern kannst und irgendwie halt auch daran gebunden bist irgendwann mal. Und ja, dann auch diesen Bond, den du da schließt, nie ganz loslässt. Und ob du dann ein krasser Fußballfan bist oder nicht, aber du dann immer wieder diesen Verein unterstützt, auf welche Art und Weise, ob du es in der Kneipe schaust, ob du den Live-Ticker verfolgst oder ob du einfach nur in der Zeitung die Ergebnisse halt nachliest, ja, das ist ja egal, aber du hast dieses Bonding und das willst du nicht aufgeben und das gehört irgendwie dazu, weil du eben den Fußball eben möglicherweise mit Kindheitserinnerungen verbindest, mit Stadionbesuchen, mit irgendwie die Wurst im Stadion oder so. Und das macht, finde ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute noch dahinter stehen.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, oder da stimme ich auch auf jeden Fall zu, dass halt so glückliche Kindheitserinnerungen wieder wach werden, wenn du Fußball guckst und deinen Verein verfolgst oder deine Nationalmannschaft. Ich denke, bei mir ist es irgendwie einfach ein Teil davon. Also ich könnte mir mein Leben nicht ohne Fußball vorstellen.
Nee, also ich fand auch die Zeit mit Corona Horror, also diese, als gar kein Fußball gespielt wurde, oder diese, ja, Geisterspiele. Aber das ist jetzt auch meine Frage gewesen. Habt bei euch die Fußballbegeisterung nachgelassen? Also würdet ihr sagen, also ich kann für mich zum Beispiel sagen, als ich so 18, 19 war, habe ich wirklich so, ich habe alles jedem Schalke-Spiel untergeordnet. Wenn Schalke gespielt hat, dann gab es da halt nichts anderes. Und jetzt ist es aber so gut, wenn da jetzt halt irgendwas anderes ist oder so, dann sehe ich es halt nicht. Also ich muss sagen, nur weil ich jetzt nicht mehr jedes Spiel live verfolge, ja, ist ja die Fußballbegeisterung nicht mehr da. Oder zum Beispiel, was extrem war, als Corona war mit diesen Geisterspielen, in der Saison Schalke abgestiegen. Ich habe fast nichts geschaut von der Saison, weil ich fand das ganz, ganz schlimm, diese leeren Stadien, das viel hat im Fußball, also man hat so ein bisschen den Fußball so die Seele genommen und es hat einfach nicht mehr, also ja, mir hat es auch keinen Spaß mehr gemacht, das anzuschauen.
Ich würde sagen, bei mir hat die Fußballbegeisterung nach meinem Umzug nach Deutschland nochmal zugenommen, weil es gab eine Zeit, so 11., 12. Klasse in den Abi-Jahren, wo ich den FC Bayern nicht so crazy aktiv verfolgt habe in der Bundesliga, weil die Spiele waren immer morgens bei uns, also wegen der Zeitumstellung, und ich war der Einzige mit noch einem anderen Kumpel von mir, der aktiv Bundesliga verfolgt hat. Bei uns in Lateinamerika verfolgt man Serie A, Liga und Premier League.
Ja, aber dann ist ja klar,
die Bundesliga verfolgen halt nur die Leute, die einen Draht zu Deutschland haben. Aber dass ich dann nach Deutschland umgezogen bin, hat es ja auch mit euch beiden viel zu tun gehabt, dass wir halt uns oftmals im wunderschönen Logans, in Irish Pub in Konstanz getroffen haben, zum Fußball schauen. Mhm. Und ich würde sagen, seitdem ich in Deutschland bin, hat meine Fußballbegeisterung auf jeden Fall wieder zugenommen, weil ich auch irgendwie entscheiden kann, wann ich Fußball gucke oder nicht.
Ja, du bist halt auch näher dran jetzt, ja, müssen wir mit dir auch einfach sagen. Also klar, du hast nochmal eine Sondersituation.
Ja.
Also ich finde, du hast es auch gesagt, ich finde, es hat auch immer so Wellenbewegungen. Also irgendwie am Anfang war man halt irgendwie kindlich begeistert, dann war man halt irgendwie, hat man es mehr gecheckt, immer mehr gecheckt, und dann gab es halt Phasen, wo man halt vielleicht nicht so viel verfolgt hat.
Da waren halt andere Sachen interessanter, wie zum Beispiel die
Matheunterricht.
In meinem Fall ist sie halt da, ne?
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass es mich mittlerweile viel mehr interessiert als früher. Also so einfach, ich schaue mir viel mehr Fakten noch an und mich interessiert noch viel mehr das Drumherum.
Ja.
Mhm.
Als jetzt früher, wo ich nur die Spiele geschaut habe. Also es ist einfach irgendwie so, mich interessiert, was der Spieler in der Serie A macht, ja, und keine Ahnung, im Vergleich zu einem anderen vielleicht. Das war früher nicht so stark. Und das hat sich schon nochmal geändert. Also rein das Interesse ist ja, ja, viel stärker geworden, auch jetzt hier, weil ihr seid da. Na, da ist man natürlich auch nochmal noch mehr, ich meine, wir reden einfach die ganze Zeit drüber und dadurch ist man auch mehr tiefer drin.
Seitdem wir diesen
aber es hat dadurch nicht so einen emotionalen Wert vielleicht teilweise.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil bei mir ist nämlich so ein bisschen so das spielerische Interesse an dem Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und mehr aber dafür so das Interesse am Sport an sich und alles, was dahinter steht. Also das
als Wissenschaft sozusagen.
Ja, ja, ja. Das, also das Organisationelle und alles, was es halt eben mit sich bringt. Und
boah, wie alt wurden wir?
Sport politisiert halt auch abnormal. Komplett, und, und Fußball ist halt normal, ist halt einfach der beliebteste Sport der Welt. Und deshalb, das interessiert mich eigentlich viel mehr, das so dahinter mittlerweile. Also es ist vielleicht eine andere Perspektive, die man auf den Sport hat.
Ja, nee, verstehe ich komplett.
Aber gut, aber das ist halt noch was ganz anderes als früher. Ich kann mich nämlich noch ganz genau erinnern, mein allererstes Fußballtraining. Also als Kind zum ersten Mal ins Fußballtraining gegangen bin, bei uns hat immer von einem Kumpel von mir die Mutter hat immer die Haare geschnitten bei uns, die ganze Familie. Und dann hat es geheißen, der Simon, der geht jetzt ins Fußballtraining. Dann hat meine Mutter gesagt, jetzt nimmst du den mit. Und dann bin ich mitgegangen. Grüße an Simon. Da waren wir zum ersten Mal, zusammen im Training und
zum Fußball. Bei uns war das nachmittags, nach der Schule gab es das erste Fußballtraining. Und ich muss echt gestehen, ich war die Jahre zwischen meinem 6. und meinem 8. Lebensjahr unfassbar schlecht. Also so schlecht. Fußball. Ja, im Fußball. So ja,
schlecht. Hannes, da können wir dir jetzt endlich mal einen Zahn ziehen. Ja, das hat sich nicht geändert.
Der schlechteste von uns. Bro, ich bin der talentierteste hier. Nee, ich war so unterirdisch schlecht. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe es irgendwie durchgezogen, weil alle Jungs haben bei uns gekickt. So, weißt du, dann musst du halt einfach mitspielen.
Ja.
Ja. Sorry an alle, die wir damals ein bisschen ausgeschlossen haben, weil ihr nicht gekickt habt. Aber es war halt so als kleiner Junge an der Schule musst du kicken.
Oder damals? Weißt du, am 7. Geburtstag durfte ich dann ins Fußballtraining, das hatte ich mir gewünscht.
Durftest du? Was heißt davor? Nur mit Begleitung aus
dem Haus? Nein, davor, ich weiß nicht, da hatte ich im Verein angemeldet.
Also, vor war Brian immer beim Taekwondo.
Nee, davor hat mit meinem
Vater. Ich hab Taekwondo gemacht.
Nee, mein Vater hat mit uns auf der guten alten Sternwaldwiese in Freiburg gekickt mit ein paar Jungs, also mit ein paar Kumpels von mir
Aber so kommt jeder irgendwie so zum Sport.
Ja, und interessant ist deshalb, weil wir damals in der F-Jugend dann direkt das erste Turnier einfach gewonnen haben.
Wer?
In Merdingen 2007.
Boah, das weiß er heute noch. Den Pokal hat er heute noch.
Ich glaube, die Medaille habe ich wirklich. Die Medaille. Merdingen 2007.
No joke. Ich habe
das. Ist doch krank, oder? Aber das war wirklich so ein prägender Moment, dass wir das direkt gewinnen. Es war Sommer, es war geiles Wetter. Und
Aber zu den Medaillen, das ist irgendwie auch so ein Ding. Ich habe nämlich erst vor anderthalb Jahren oder so, als ich mal während Corona bei mir daheim war, habe ich mal mein Kinderzimmer so ausgemistet. Und ich habe wirklich, bis ich 21 war, alle Medaillen, die ich je im Fußball gewonnen habe, die lagen bei mir auf so eine Vitrine, lagen die so oben drauf. So, weißt du, wie ganz stolz. Nee, aber irgendwann, also das ist irgendwie auch so ein Ding, gell?
Ich muss an der Stelle zugeben, ich hatte keine erfolgreiche Fußballkarriere. Ich glaube, ich habe in meinem Fußballleben zwei Pokale geholt. Und bei einem Turnier wurde ich sogar Goalgetter. Und die Trophäe hatte ich doch ultra lang, die ist aber dann bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Ah ja. Das waren auch coole Zeiten. Ich weiß auch, das hat niemand interessiert bei mir in der Klasse, dass ich die Trophäe geholt habe. Aber ich habe
das allen erzählt. Der Hannes hat sie mitgebracht in die Schule.
Oh, ich auch, Bro, die saß neben mir. Da stand halt doch so auf Spanisch Goleador, das ist so Torjäger. So stand so alle Lehrer so, Matheunterricht, wir haben es ja schon gesehen, ich habe einen Pokal gewonnen.
Geil.
Selbst hast du es denen einfach 100 Mal erzählt, deshalb hat es irgendwann keinen mehr interessiert.
Das kann echt sein.
So wie bei dem Traumtor damals.
Die uns zum ersten Mal zuhören, ich habe in unserer Debütsaison hier in unserem Uni-Team,
Uniliga.
In der Uniliga in Konstanz, habe ich das schönste Tor geschossen, was in diesem Wettbewerb je geschossen wurde. Zeitfallzieher mit meinem schwachen Fuß von der Strafraumgrenze in den Winkel.
Also es war kein Zeitfallzieher. War es dein schwacher Fuß überhaupt?
Nein.
Nein, Tor des Jahres ging eindeutig an die Legende. Hakimovic, MJ Hakimovic. Grüße in die Schweiz.
Aber das finde ich doch schön, da hat er eben, man sieht, jeder von uns hat so krasse Erinnerungen und eben diese prägenden Momente. Oh,
das wollte ich euch noch fragen. Habt ihr mal wegen einem verlorenen Spiel, was ihr gespielt habt, was ihr jetzt nicht von einem Club oder von der Nationalmannschaft geweint? Als kleine Kinder?
Als kleine Kinder?
Ja, ja.
Ja, ich weiß
nicht. Generell so in deiner
Art. Also wütend war man doch dann, oder? So
ja,
so, doch, halt, so wollte nicht mehr essen, wollte nicht mehr trinken.
Ja, Hungerstreik drei Wochen.
Ja.
Also, immer wenn Deutschland ist und ein Kind war, irgendwo rausgeflogen ist aus einem Turnier, war man immer richtig sad.
Aber nee, ich meine kein Fußball, den du gesehen hast, sondern aktiv gespielt hast.
Ja, meine ich. Selber gespielt?
Ja, selber gespielt.
Nein, die Kinder habe ich immer gehasst.
Ja, was heißt weinen? Aber man hat
so schon. Ich würde es nie vergessen, wir waren mal mit der Mannschaft, wo ich damals war, ich glaube, ich war 10 oder 11, sind wir ins Achtelfinale von irgendeinem Turnier gekommen und haben gegen eine Mannschaft gespielt, die uns bei einem vorherigen Turnier 12-0 rausgekickt hatte. Haben richtig geil gespielt, so 2-2, das werde ich nie vergessen. Dann sind wir ins Elfmeterschießen und ich habe denen halt so 32 Kilometer neben das Tor geschossen.
Hast du den Schweine gemacht?
Nee, damals hat mich mein Dad, das fand ich ultra cool, hat mich mein Dad mit Roberto Baggio verglichen. Kennt ihr den?
Nein.
Du kennst nicht Roberto Baggio, du schon.
Italienischer Nationalspieler.
Der hat bei der WM 94 den Ball über das Tor geschossen. Ja.
Aber WM 94 auch langweiligstes WM-Finale anscheinend gewesen. Ja, vor unserer nicht. Zeit.
Vor unserer Zeit. Jungs, die Zeit, die rennt uns durch den Fingern.
Aber ich fand es cool, ich habe mich wirklich in den letzten 10 Minuten nicht über Fußball aufgeregt, sondern gefreut.
Ja, das war mal wieder cool, dann haben wir wieder gecheckt, okay, geil, Fußball
ist schon nice. Das wollte ich noch gerade sagen, finde ich super spannend, dass jeder von uns eigentlich voll diese prägenden Momente hat, die auch unterschiedlich sein können und vereint, aber finde ich, trotz allem werden wir halt durch diese Vorbildfunktion von WM 2006, EM 2008, durch den Clubfußball letztendlich, durch die Momente, wo wir das erste Mal im Stadion waren, das erste Mal eben die Bratwurst gegessen haben und das finde ich, um diese Frage jetzt mal zu beantworten, warum wir noch Fußball eigentlich mögen, ist, weil wir eben schon so lange geprägt davon sind, so viele Erinnerungen teilen, so viele Freunde gefunden haben, dass wir einfach gar nicht aufhören können, drüber zu reden.
Ja. Ich würde echt sagen, so der Fußball ist die Stelle außerhalb der Schule oder der Uni, aber halt ja hauptsächlich der Schule, wo ich am meisten Freundschaften geschlossen habe. Durch den Fußball.
Ja, also da kannst du jetzt bei uns natürlich sagen, wir haben uns klar in der Uni kennengelernt, aber wie haben wir uns kennengelernt? Beim Fußballspielen und beim Fußballschauen.
Ja, klar.
Also das ist so.
Und beim Hochmann. Ja, also gerade bei wir drei plus noch ein paar andere, das ist...
Ja.
Der Rest. Coach war uns so oft dabei.
Oh
je. An die, die uns zuhören, Coach ist eine Legend.
Jungs, es wird mal wieder Zeit, dass wir wieder unsere wöchentliche Rubrik einführen, die wir jetzt die letzten ein, zwei Male, glaube ich, vernachlässigt haben.
Weil wir uns so sehr über die WM aufgeregt haben.
Ja, genau. Aber jetzt sind wir gerade in so einer schönen Stimmung. Fußball gefällt uns so sehr. Habt ihr einen Play of the Week dabei?
Ich habe tatsächlich einen dabei.
Und Noah ist sehr fast forward. Ich glaube, Noah will anfangen.
Ja, ich will anfangen. Ich habe einen dabei, weil... Ich glaube, ihr kennt ihn auch. Aber das ist ein bisschen eine. Ich muss ein bisschen ausholen, ja. Weil auch ein Freund von uns mir geschrieben hat und sich auch einfach ein positives Feedback geäußert hat und aber auch darum gebeten hat, so ein bisschen mal den Blick auf diese Mannschaft von 2010, 2011 zu werfen. Saison 2010, 2011 Bundesliga. Und zwar Hannover 96.
Oh.
Die waren damals vierter Platz.
Wer hat damals bei Hannover gespielt?
Mirko Slomka. Ja, jetzt pass auf, da war Mirko Slomka Trainer, ne? Und Jan Schlaudorff hat gespielt, und Robert Zieler und so weiter. Stindl. Aber mein Spieler.
Nee, Stindl nicht.
Doch, Stindl auch. Eben, der kam dann damals in diese Saison. Und mein Spieler ist aber Didier Jakonan.
Der
übertrieben gute Stats hat.
Also die nicht so Fußball begeistert sind, wie wir drei, die müssen echt jetzt lang googeln.
Schreib es in die Kommentare.
Grüße an Robert, aber geiler Spieler, mein Spieler der Woche, Didier Jakonan, Legende von Hannover 96.
Robert ist Hannover-Fan, gell?
Ja. Ist er aus Hannover?
Der einzige Hannover-Fan, den ich kenne. Aber deshalb wirklich Grüße hier. Ja. Gerhard ist ja auch ein
starker Spiel of the Week, richtig starker Spiel of the Week.
Dankeschön.
Hannes hat bestimmt mindestens genauso guten dabei. Oder soll ich zuerst oder bist du zuerst?
Roberto Baggio.
Nee, ich mach gern zuerst. Dadurch, dass gerade WM ist, aber und ich so ein bisschen das WM-Feeling bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verbreiten will, für die alten guten alten Zeiten, habe ich einen WM-Held von der WM 2006 mitgebracht. Den feiert ihr wahrscheinlich auch, oder ich weiß es nicht. Thorsten Frings.
Oh, stark. Lutscher.
Frings ist mein, mein Player of the Week.
Ja.
Ein überragendes Tor gegen Costa Rica. Eine traurige Sperre dann gegen Italien, wegen diesem Tumult von den Argentiniern nach dem Elfmeterschießen.
Ja.
Starker Spieler. Ein Kicker, dem es egal war, ob er gerade gut aussieht, ob die Frisur passt, ob er irgendwie Insta-Follower hat oder irgendwas. Das war ein Fußballspieler. Das war nicht so eine Marke, die da rumläuft auf dem Spielfeld, sondern einfach ein Spieler. Auch sehr gute Stats bei Bayern, sehr gute Stats bei Werder Bremen. Ich finde es dann auch stark, wie sehr er gegen den FC Bayern sich ausspricht. Ich bin Bayern-Fan, aber dann finde ich es trotzdem strong von ihm, wie oft der FC Bayern öffentlich kritisiert. Mein Player of the Week, Thorsten Frings.
Stark, auch sehr stark. Ja. Ich habe mich auch von der WM inspirieren lassen, und zwar, als ich die Berichterstattung gelesen habe über das Eröffnungsspiel, über das sehr traurige Eröffnungsspiel von dieser WM, bei der die meisten Fans ja frühzeitig das Stadion verlassen haben. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist doch das große WM-Fieber immer über das Eröffnungsspiel gekommen. Jetzt überleg doch mal WM 2006, 2010, 2014, auch 2018, was waren das für Eröffnungsspiele? Unfassbar. Deutschland überragend gegen Costa Rica. 4-2. Hast du jetzt gerade schon gesagt, wir hatten dann 2010 ein sehr geiles Eröffnungsspiel, da komme ich gleich noch dazu. Und auch 2014, 2018 war selbst 2018 ein geiles Eröffnungsspiel.
5-0 gab es noch nie, war stark.
Also wirklich der Hammer. Mein Play of the Week kommt vom Eröffnungsspiel 2010. Ja, wen habe ich mitgebracht?
Schabalalala.
Schabalalala.
Schabalalala. Was für ein geiler Spieler. Erstens, was für ein geiler Name, was für ein geiler Spieler. Der hat wirklich...
Was für ein geiles Tor.
Was für ein geiles, geiles Tor. Tor. Ja, hat, ein mit geiles diesem Tor hat er ja dieses Stadion und dieses Land zum Beben gebracht und hat wirklich... Der hat, so läutet man eine WM ein und nicht mit der Scheiße, die wir hier
sind. Überlegt euch mal, was für geile Tore. An der Stelle, Ecuador war beim Eröffnungsspiel dabei. Ecuador, ihr habt alles gut gemacht. Katar, ihr seid
ja
scheiße.
Also, nee, also mit eher jetzt auf der, mit der Hinsicht auf den Gastgeber jetzt gesehen. Ja. Also das war einfach scheiße. Das war keine Stimmung im Stadion. Das kann man einfach
nee, das Tor von Chabalala ist...
Das ist krank. Also ja, kommt das Begleitmaterial.
2014 das erste... Ach, das war das Brasilien gegen Kroatien. Kroatien. Das war auch nicht schlecht. Marcelo ein Tor und dann dieses lächerliche Foul von
4-4-2, oder?
4-1-3-1. Und hat sich Neymar auf der Fußball, also auf der größten Bühne des Fußballs richtig bekannt gemacht, denn viele dachten, ja, er kriegt es nicht hin, bla bla. Doppelpack.
Ja, der war ganz gut da. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Ranting angekommen hier von der WM.
Ja, deshalb habe ich doch einen schönen Abschluss mit Chabalala.
Ja, finde ich auch. Chabalalala, oder?
Nee, Chabalala. Chabalala. Chabalala.
Ja, bevor wir es vergessen, ganz zum Abschluss, Hannes hat uns noch was mitgebracht.
Wir haben ja dadurch, dass wir die 300 Listener geknackt haben auf Spotify, uns überlegt, dass wir unseren ersten und ich weiß nicht, ob es der erste und der letzte ist, aber auf jeden Fall der erste Giveaway ist. Wir laden eine glückliche Person ein, mit uns dreien in ein Vorzeige-Deluxe-Restaurant hier in Berlin essen zu gehen, namens Curie 36.
Le Curie.
Le Curie ist halb französisch, halb arabisch, halb deutsch.
Weißt du nicht aus Marzahn.
Genau.
Ich dachte, wir machen das als Überraschung, wo es hingeht.
Okay, kann man. Es ist Überraschung, wo es hingeht. Ja. Und der Gewinner oder die Gewinnerin der Auslosung, erstens vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, ist...
Wer macht einen Trommelwirbel? Hannes verkündet.
Der Nico Reuth.
Woo!
An der Stelle, Nico,
Glückwunsch.
Wir bedanken uns bei dir, dass du mitgemacht hast. Wir freuen uns auf dich hier in Berlin. Wenn du da bist, schreib uns auf jeden Fall.
Wohnt er nicht in Berlin?
Er wohnt nicht in Berlin, nee.
Also, dann kommst du vorbei, aber das muss zwingend ein Sonntag sein oder ein Samstag. Bei dem
vor einem Hertha-Spiel.
Genau. Wenn der Hertha ein Heimspiel hat, dann gehen wir nämlich noch zu Hertha.
Und muss natürlich auch sonntags. Achso, Samstag.
Ja, Samstag oder Sonntag, dann gehen wir noch danach zu Hertha und lecker Curry 36 essen. Und das ein oder andere Bier wird wahrscheinlich auch fließen.
Alter, also, das ist mir heute aufgefallen. Vermisst ihr Stadiongang? Ich vermisse schon Stadiongang.
Witzig, als du es gerade gesagt hast, habe ich richtig Bock wieder mit der S-Bahn nach zum Olympiapark zu fahren.
Jungs, im Februar wieder.
Ja, wir sind
wieder
dabei.
Im Januar wieder.
Wenn du keine Klausuren mehr hast, ne?
Ich habe keine Klausuren. Naja, das soll es für heute gewesen sein, oder?
Ja.
Unsere Comeback.
Es hat Bock gemacht.
Es hat echt Spaß gemacht.
Vor allem cool, dass du das Thema eingeleitet hast, was so gute Stimmung hier verbreitet hat.
Ja, doch. Also Leute,
klar, eine Hälfte Rant, eine Hälfte Good Feelings.
Beim Fußball läuft gerade sehr, sehr viel falsch. Wir haben euch heute mal wieder versucht, daran zu erinnern, was das Schöne ist am Fußball, was uns am Fußball begeistert. Behalte die positiven Sachen im Hintergrund und scheißt auf die WM.
An der Stelle, Ecuador, vamos tri.
Möchtest du auch noch was sagen, Brian?
Ich sag irgendwie immer das langweilig.
Would you like to switch to English again?
Maybe for our international fans.
Yeah, maybe we should reach out our listeners.
Oh,
maybe because we're just in the Dachländer.
Nee, das ist mir zu.
Aber ich hab irgendwie immer, ich krieg immer den letzten Part beim Tschüss sagen.
Ja, du darfst immer, sprich das letzte Wort für heute aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.